Freue mich mal wieder bei euch zu sein. Und ist immer schwer zu sagen, das zu unterscheiden, aber ich finde, der Ewigkeitssonntag ist so ein ganz besonderer Tag. Ich hätte fast gesagt, das ist der bedeutendste. Vielleicht ist er bedeutend. Er ist mindestens deswegen bedeutend, weil er, das ist schon clever, das Kirchenjahr so beendet. Ja? So das ganze Jahr bietet uns einen Kreislauf zu verstehen. Der lebendige Gott kommt auf die Erde. Ne? In einer Woche feiern wir Advent, die Sehnsucht. Gott könnte zu uns kommen. Was wäre das, wenn der lebendige Gott zu uns Menschen käme auf die Erde? Weihnachten, dann später dann über Karfreitag, Ostern, Pfingsten, Himmelfahrt, die Freude auf den Himmel, wo Jesus schon vorausgeht. Und heute endet dieses sogenannte Kirchenjahr mit dem Totensonntag oder dem Ewigkeitssonntag. Ich habe für diesen Bibeltext, den wir gerade schon gehört haben, eine ganz bekannte Situation von dem klein gewachsenen Mann Zachäus, ein Klassiker in den Kinderbüchern und Kinderbibeln und in den Kinderstunden und so weiter, werden vielleicht manche abschalten und sagen, na ja, okay, kenne ich schon 15 Mal was drüber gehört und dann noch Ewigkeitssonntag, wie passt das zusammen? Ich habe darum über diesen Text, über diese Predigt heute einen Titel gesetzt, der heißt Kleiner Mann, ganz groß. Was ist das Große an dem kleinen Mann? Und das denke ich, werden wir heute verstehen. Ich denke, wir alle sind davon überzeugt, wir mögen alle etwas, wenn es echt ist. Man mag natürlich auch schon mal Plagiate kaufen. Türkei ist, glaube ich, da auch so der Klassiker unter den Strandverkäufern, wo man ganz viele Markenprodukte kaufen kann, die augenscheinlich toll aussehen, aber in aller Regel relativ schnell kaputt sind, weil sie nicht viel wert sind. Aber wir mögen eigentlich Echtes. Also ich glaube, die meisten von euch bezahlen lieber mit echtem Geld und bekommen auch lieber echtes Geld vom Kassierer zurück. Und wir mögen auch echte Menschen, also Menschen, die echt sind. Übrigens, Authentizität, das kennen wir auch, oder? Authentizität ist, glauben manche, sei einfach nur das kompliziertere Wort von echt. Ich würde sagen, es gibt so ganz authentische Menschen, die gehen mir ganz schön auf den Koffer. Weil diese Authentizität, ich bin halt so, wie ich bin, so lernt man mich mal kennen mit meinen ganzen Charakterzügen, sind oftmals ziemlich anstrengende, wenn nicht sogar manchmal ätzende Menschen. Also, es geht um das Echte. Und echt hat was mit Wahrheit zu tun. Echt ist etwas, was wir schätzen. Und wir schauen uns heute Morgen mal diese kleine Szene an über diesen Zöllner Zachäus. Zöllner hatten nun mal deswegen gar keine gute Lobby, weil die meisten Zöllner in aller Regel korrupt waren. Also die Möglichkeit hatten, bei der Zolleinnahme an den Stadtgrenzen und Landesgrenzen den Zoll einzunehmen und sich in aller Regel daran selber zu bereichern. Das mag niemand. Und Zachäus war nun mal auch so einer. Also nicht nur, weil er den Job hatte, sondern weil er eben das auch lebte. Er bereicherte sich. Er wurde richtig reich. Natürlich hat es auch noch was damit zu tun, dass er dann im Auftrag für die römische Herrschaft dann auch arbeitete. Das hatte auch nochmal eine politische Sache. Ich glaube, ich muss diese Szene nicht nochmal vorlesen, oder? Wir haben die gerade schon mal gehört. Dieser Zachäus läuft voraus. Er hat gehört, Jesus komme in die Stadt. Und er wollte diesen Jesus sehen. Ich habe hier mal ein Bild mitgebracht aus meiner Kinderbibel. Dort oben Zachäus auf dem Baum. Und das, was bei Zachäus deutlich wird, ist eine erste Erkenntnis. Gucken wir mal die nächste Folie. Zachäus sucht echt. Ja, Zachäus sucht echt. Es gibt viele Menschen, zum Glück noch, relativ viele Menschen, die, also pauschaliert ist das natürlich viele, ja, im Verhältnis zu den ganzen Deutschen ist das vielleicht wenig, aber es gibt immer noch Menschen, die suchen Jesus, die suchen Sinn im Leben. Die suchen eine Bedeutung, sie suchen irgendwo, oh Gott, viele zunehmend, vielleicht mittlerweile mehr Menschen, die Jesus lieb haben, als Menschen, die, gibt es schon mehr Menschen, die in Esoterik oder in sonstigen Denkmustern dieser Welt suchen, ja? Aber sie suchen. Und viele, ich kenne relativ viele Leute, die suchen auch irgendwie Jesus, die wollen wissen, wie der tickt. Viele reden heute auch schon von Christus. Damit ist gar nicht mehr Jesus gemeint, der Sohn Gottes, sondern Christus hat schon mittlerweile eine völlig andere Bedeutung in vielen Köpfen in unserem Land. Viele suchen nach Jesus, aber die Suche nach Jesus ist nicht echt. Woran mache ich das fest? Ich mache es daran fest, weil als Jesus tatsächlich dann Zachäus suchte, beziehungsweise ihn dann sah und ihn ansprach und sagt: Zachäus, ich will heute dich besuchen. Ich will zu einem Sünder, zu dem normalerweise niemand in Jericho, hier zu dem Menschen in Jericho gehen würden. Ich habe dich gesucht und ich will bei dir heute zu Abendessen kommen. Ich will bei dir einkehren. Ich will heute dein Gast sein. Die anderen Leute, die ganze Stadt war in Aufruhr, um Jesus zu begegnen. Alle liefen Jesus nach und hörten ihm zu, was Jesus kommt in die Stadt. Diese Menschen, die aber Jesus suchten, suchten nicht Jesus wirklich. Sie suchten vielleicht seine Reden, sie suchten seine Wunder, sie suchten seine Genialität. Vielleicht konnten sie sich ein bisschen schon, weil Jesus eine gute Lobby hatte bei vielen Menschen im Staat, suchten sie vielleicht, sich in seinem Lichte zu sonnen, gut dazustehen. Wer steht am nächsten an Jesus? Und es ist interessant, ich rede ja heute wahrscheinlich zu 100% Menschen, die zu Jesus gehören, die Christen geworden sind. Ich rede zu mir selbst. Und ich möchte euch mitnehmen in die Situation, mit wem wir uns mehr vergleichen können, mit einem Zachäus, der in seinem Herzen ehrlich und offen ist, Jesus zu begegnen und darauf zu warten, wenn ich diesem Jesus begegne, könnte in meinem Leben was passieren. Ich will diesen Jesus sehen. Und die anderen, die auch Jesus sehen wollten, die aber ein Urteil darüber hatten, wie Zachäus tickt, wie Jesus tickt. Es ist frappierend, wie die Leute reagierten, als Jesus sich an Zachäus ranmacht und mit ihm spricht und sagt: Ich will zu dir. Da heißt es in Vers 7, den Leuten in der Menge gefiel das nicht, dass Jesus sich bei Zachäus einlud. Bei einem berüchtigten Sünder kehrt er als Gast ein, murrten sie. Ich weiß nicht, was die ehrliche Sehnsucht von diesen Menschen war in Jericho. Aber ihre Suche nach Jesus, da ging es ihnen nicht um Jesus. Es ging ihnen nicht um eine Herzensbeziehung, das Treffen des Meisters, des Herrn, des Freundes Jesus, des Erlösers, das suchten sie scheinbar nicht. Sie waren schon gut genug. Sie hielten sich schon für fromm genug. Sie hielten sich schon für erlöst genug. Für toll genug. Sie brauchten nur noch ein bisschen obendrauf. Tolle Rede vielleicht. Vielleicht ein Wunderchen von diesem Jesus, von diesem Rabbi. Das suchten sie. Und es ist für mich frappierend geworden, das auf unsere Gemeinde zu übertragen, auf mein Christsein zu übertragen und mich zu fragen, ist meine Suche nach Jesus, wenn ich bete, wenn ich in die Anbetung, wenn ich mir Anbetungszeit nehme, wenn ich Gottesdienste besuche, wenn ich Bibel lese, was suche ich? Wenn ich mir Vorträge von Rednern anhöre, es gibt manche Redner, die haben so eine kleine Fangemeinde oder eine große Fangemeinde, suchen diese Fans die Predigten von bestimmten Leuten, weil sie diesen Menschen so nachlaufen? Oder suchen sie Jesus, den lebendigen Gott, wenn sie Predigten hören, wenn sie zu Konzerten fahren, wenn sie Zeit des Gebets, des Bibellesens machen? Ich erhebe nicht den Zeigefinger hier, drohend oder so, darum geht es mir nicht. Das Wort Gottes ist in aller Regel wie ein Zug auf zwei Schienen. Es ist ein Mix aus Ermutigung und Ermahnung. Ich finde, dieses Thema heute kann beides sein, je nachdem, was du vielleicht brauchst. Du sagst, hey, gut, dass der Herr Jesus mich heute am Ewigkeitssonntag nochmal fragt, was ist eigentlich wirklich wichtig für dich und dein Leben, für deine Jesus-Nachfolge? Suchst du den Herrn Jesus, weil du seine Nähe suchst? Suchst du Jesus echt? Ist deine Suche echt, wenn du mit ihm redest, wenn du betest, wenn du singst? Oder geht es um etwas anderes? Was ist dein Grund dafür, dass du Jesus Nähe suchst? Guck mal die nächste Folie. Was ist dein Grund, dass du Jesus Nähe suchst? Weiß ich, die Frage könnt ihr so schnell vielleicht gar nicht beantworten, aber ich gebe euch mal Beispiele. Das kann sein, ich suche darum die Nähe des Herrn Jesus, damit ich getröstet werde. Das ist nicht falsch. Das ist gut. Aber manche suchen immer nur die Nähe, damit der Herr Jesus mich tröstet. Wenn der Jesus sie aber ermahnen würde, dann war die Predigt nicht gut oder der Text war falsch ausgelegt oder man kann mit dem Text nichts anfangen, was man da gelesen hat in der Bibel. Vielleicht suchst du die Nähe des Herrn Jesus, weil du dann weißt, was alles richtig ist. Dann weißt du, was die anderen falsch machen, vielleicht die anderen Christen falsch machen. Vielleicht suchst du die Nähe, damit du selber weißt, was du immer alles falsch machst. Vielleicht kommst du dadurch selber in ein tiefes, depressives Loch oder in eine Frustration oder in einen Leistungskristen, wo du sagst, ich suche immer die Nähe, damit ich weiß, was ich richtig machen kann. Das kann eine gute Haltung sein. Das ist ein Schatz, wenn jemand das leben möchte, wie Jesus ist und was er über uns denkt. Aber manche stürzen ab wie in einen Wasserfall. Das reißt sie weg und sie stürzen ab und suchen immer die Nähe, um zu begreifen, was könnte ich richtig machen. Und eher werden sie dadurch immer unglücklicher in der Nähe vom Herrn Jesus. Weil sie gar nicht begriffen haben, wow, in meinem Unvermögen, in meinem Versagen, in meinen Fehlerhaftigkeiten habe ich Jesus als den, der mich von meiner Schuld befreit, wo ich mit meinem Versagen hinkommen kann, wo ich frei sein kann, wo ich in den Arm genommen werde, wie Kinder, die Mist gemacht haben, von ihren Eltern in den Arm genommen werden und sagen, so, und jetzt fangen wir wieder von vorne an. Wo das nicht schön geredet wird, aber auch nicht ein Unglück ist für alle Ewigkeiten, sondern es vergeben werden kann. Was ist dein Grund dafür, dass du Jesus suchst? Vielleicht gerade ist das auch eine Frage für die schon seit Jahrzehnten mit Jesus leben. Was ist dein Motiv, wenn du die Nähe von Jesus suchst? Du darfst da vor dir ehrlich sein, weil es dich dann am meisten weiterbringt. Dann gibt es den zweiten Punkt. Der zweite Punkt ist, der Glaube der Frommen ist nicht echt. Ihr merkt es daran, meines Erachtens, dass sie sich nicht freuen, dass Jesus, der Erlöser von Schuld und Sünde, dass dieser Rabbi Jesus zu einem Sünder geht. Das ärgert sie. Womit hat Zachäus das verdient, dass Jesus zu diesem Mann geht? Der müsste zu uns kommen. In unsere Bibelstunde, in unsere Gemeinde, in meine Familie. Zu mir nach Hause, da müsst ihr kommen. Was erbarmt sich der Herr Jesus, was kümmert er sich, dieser Jesus, mit solchen anstrengenden Leuten? Ich weiß, wie seltsam das sein kann, wenn auf einmal in einer Gemeinde Menschen aufkreuzen, die wenig oder gar nichts oder sogar noch was gegen Jesus haben, aber also ne, augenscheinlich, und hier säßen, die so anders aussehen, anders reden, anders riechen. Wie wäre das? Dann sagt er, das stört uns in unserer Begegnung mit Jesus. Die Leute wollten Jesus sehen und dann kommt Zachäus da in den Weg. Und Jesus kümmert sich um Zachäus statt um die Frommen. Da muss man sich ja fragen, was ist denn los mit Jesus? Der ist auf dem falschen Kurs, oder? Das heißt, der Glaube, also die Vorstellung davon, wie die Beziehung zu Gott aussehe, die Beziehung zu Jesus, die ist auf dem falschen Weg. Und die Frommen der Stadt, ihr Glaube, also ihre Forschung davon, wie man mit Gott lebt, das ist falsch. Das ist nicht echt. Und darum nochmal zwei Fragen, die ich euch mitgebracht habe. Freust du dich ehrlich? Freust du dich? Welcher Gedanke, welche Gefühle gehen dir durch den Kopf und durch den Körper, wenn ein Mensch umkehrt zu Jesus? Wenn er überhaupt erstmal anfängt, sich für Jesus zu interessieren? Ich weiß so viele Christen, die dann beginnen sofort von ihrem Richtigdenken, Rechtfertigung, heiligem Lebensstil, sofort zu wissen, okay, so, wenn du jetzt mit Jesus anfängst, das ist gut, ne, dann freuen wir uns meistens schon, aber dann kippt das sofort um, so, jetzt musst du aber auch entweder die richtige Kleidung oder du musst bestimmte Dinge in deinen Alltag füllen. Du darfst bestimmte Worte jetzt nicht mehr verwenden und so weiter. Oder was auch immer, hoffentlich kennt ihr das nicht, aber ich befürchte, ihr kennt das, ja? Freust du dich, wenn einer von seinem Weg umkehrt? Die Menschen in Jericho konnten sich nicht freuen, dass dieser Zachäus die Chance bekommt, umzukehren. Dass der lebendige Gott sich in Jesus, der sich in Jesus zeigt, sich ihm unzuwendet. Und noch eine Sache, machst du mal die nächsten beiden Folien noch. Also das erste habe ich gerade angesprochen. Oder es kann auch umgekehrt sein, dass du eher skeptisch bist, kritisch bist. Ist das denn auch echt? Der kommt auch jetzt gar nicht jeden Sonntag in Gottesdienst, obwohl er doch jetzt gesagt hat, er wolle mit Jesus leben oder interessiere sich für Jesus. Und er kommt gar nicht in die Bibelstunde. Und er hört ja immer noch die weltliche Musik oder was auch immer. Es gibt Christen, die sind besserwisserisch oder die geben die Spur vor. So muss dann ein Christ sein. Wenn du denn jetzt mit Jesus lebst, dann musst du das eigentlich so machen, wie ich das mache. Und wie wir das in unserer Gemeinde gewohnt sind. Ich habe ein Zitat von Peter Tille gesehen. Da muss ich bei den Menschen, bei den Frommen in Jericho denken. Ehrlich bis in den Pfennig und verlogen bis ins Mark. Das ist ein Wortspiel. Nächste Folie ist das. Ja. Ehrlich bis in den Pfennig, aber verlogen bis ins Mark. Manche Christen, befürchte ich, sind so. In den Klein-Klein des Alltags, da sind sie so fromm und so richtig und die wissen genau, wie was zu laufen hat. Und die wissen auch, was andere alles so richtig machen müssten. Aber die großen Dinge ihres eigenen Lebens haben sie nicht wirklich in die Hand Gottes gegeben. Die Freiheit mit Geld, großzügig im Reich Gottes zu sein, großzügig im Vergeben zu sein, anderen Gutes zuzutrauen, dankbar zu sein für das, was man hat. Seine Hoffnung in Jesus zu suchen, zu sagen, Jesus, das läuft nicht rund und das läuft schief und du bist meine Hoffnung. Und wenn ich so einem fliehe, dann fliehe ich zu dir. Ne? Als erstes denken sie, wie sie es selbst lösen können, was auch immer das ist. Ehrlich bis in den Pfennig, also das ist dieses Klein-Klein, aber doch verlogen bis ins Mark, sagt Peter Tille. Das war jetzt kein Zitat auf Christen, aber daran muss ich denken. Ich glaube, dass wir verlorene Menschen und unser eigenes Christsein nur dann in ein Verhältnis bringen können, dass das zueinander passt, wenn wir die Ideale des Herrn Jesus teilen. Die Ideen des Herrn Jesus. Ich habe mal drei Bibelverse mitgebracht, die ich euch zeige. Das eine ist Hesekiel. Im Alten Testament wird schon zitiert, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr. Das ist, jetzt wird Gott zitiert. Ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. Das ist Gottes DNA, das ist seine Art. Deswegen fangen wir nächste Woche mit Advent an. Und deswegen enden wir das Kirchenjahr mit dem Ewigkeitssonntag. Weil das Gottes Idee war von der Ewigkeit her, bevor er die Erde geschaffen hat, heißt es im Epheserbrief. Bevor die Erde überhaupt geschaffen war, hatte er schon geplant, dass er uns erlösen wird. Dass er eines Tages auf die Erde kommt, um Mensch zu werden, der lebendige Gott. Ist das der Wahnsinn? Ich finde es den Hammer. Es gibt auf dieser Welt keinen Gott, der gelehrt wird, der sich seiner Geschöpfe erbarmt, der sich selbst investiert. Und dass das Gottes DNA ist, dass das sein Wille ist, sein Wesen ist. Er sagt, ich will nicht, dass Menschen verloren gehen, sondern dass sie leben, ewiges Leben bekommen. Das ist Gottes Sehnsucht, schon im Alten Testament. Seine eigenen Worte. Und deswegen ist es sinnvoll, dass es Adventzeit gibt. Nämlich dann haben die Israeliten immer mehr begriffen, da ist eine Sehnsucht, da muss mehr sein. Wir wollen diesem Gott begegnen. Wir wollen ihn kennenlernen. Wann kommt er? Dass unser Gott so ist, dass er den Verlorenen sucht, den Gottlosen sucht und nicht den von sich weist und sagt, nee, alles, was nicht mit uns ist, den weisen wir von uns. 2. Timotheus ist vielleicht das neutestamentliche Pendant dazu. 2. Timotheus 4. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist Gottes Wille. Wenn das seine DNA ist und wenn wir zu Christus gehören, gehört das zu unserem Willen, dann teilen wir diesen Willen. Ja, ich will auch, dass meine Nachbarn, meine Verwandten, der komische Verkehrsteilnehmer, den ich wahrscheinlich niemals persönlich treffen werde, ja, dem ich am liebsten den erhobenen Zeigefinger zeigen möchte, Mittelfinger zeigen möchte, diesen Menschen will Jesus erretten. Die Verkäuferin an der Kasse, die dich anknurrt oder was auch immer. Gott will, dass allen Menschen geholfen werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also begreifen da in diesem lebendigen Gott, finde ich Sinn für mein Leben. Echte Christen, echte Gotteskinder teilen die Sehnsucht ihres Gottes. Das muss sein. Es gehört zusammen. Johannes sagt das mal auf eine ganz krasse Weise. Du kannst nicht sagen, ich liebe Gott, aber ich hasse meinen Bruder. Ich liebe Gott, aber meine Mitmenschen sind mir egal. Ob die verloren gehen oder nicht, dann haben wir nicht begriffen, dass es heißt, dass wir Verlorene waren. Dann haben wir nicht begriffen, aus welchem Zustand wir selber kommen, wie wir selber keine Chance hätten, das ewige Leben zu erreichen. Und die dritte Bibelstelle kommt aus unserem heutigen Bibeltext. den wir heute hören. Das sagt Jesus über sich selbst. Er sagt, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten. Man kann es auch übersetzen mit heilen, was verloren geht. Oder wenn man sich das griechische Wort anguckt, habe ich gesehen, das könnte auch krepieren, mit krepieren übersetzt werden. Er sagt, ich komme zu Menschen. Jesus sagt, ich bin auf diese Erde gekommen. Das ist der Grund. Ich will Menschen retten, damit sie ewiges Leben bekommen, damit sie nicht krepieren, damit sie nicht zur Hölle fahren. Denn die werden alle zur Hölle fahren. Aber Gottes Sehnsucht ist, ich will, dass Menschen nicht draufgehen und es noch nicht mal merken, sondern dass sie ewiges Leben haben könnten. Und das sagt er den Menschen in Jericho, den Frommen. Den sagt er, ihr lieben Männer und Frauen, die ihr jetzt hier mich sucht, das ist meine Botschaft für euch. Ihr ärgert euch darüber, dass ich diesem Zachäus eine Chance gebe. Aber das ist mein eigentliches Motiv, warum ich auf der Erde bin. Punkt 3 ist Zachäus' Bekehrung. Die ist wiederum echt. Woran merkt man das? Zachäus kehrt um. Man merkt, er lässt alles, was ihm vorher wichtig war, lässt er los. Es ging vorher immer um Geld. In seinem Fall ging es um Geld. Das ist das, was wir aus seiner Lebenssituation mitnehmen können. Reich werden, das war scheinbar wichtig. Und er ließ genau das los. Er sagt, ich werde jetzt das, was ich zu viel genommen habe, werde ich zurückgeben. Ich werde auch dem Gesetz entsprechend alles vierfach nochmal zurückzahlen, was ich quasi den Leuten geraubt habe. Und meine Frage ist an dich, wir gucken uns den dritten Punkt an und auch die Frage dazu. Hast du schon? Das ist vielleicht eine provokante Frage. Bist du ganz umgekehrt? Es geht mir nicht um die Frage, bist du verloren oder nicht verloren? Wenn du ein Gotteskind bist, darfst du wissen, ich bin errettet. Und wenn du dir nicht sicher bist, dann schnappst du dir nachher jemand, von dem du weißt in dieser Gemeinde, der ist ein echtes Gotteskind. Und dann sagst du, jetzt lies heute festmachen. Da bin ich definitiv weiß, ein Zeugen habe ich gehört zu Jesus. Aber dieses Umkehren, ich habe manchmal den Eindruck, dass bei manchen ist das Umkehren keine echte Umkehr. Dann ist man zwar errettet, aber irgendwie versucht man noch einen Teil irgendwie mitzunehmen. So, versteht ihr das? Was ist das, wenn ich umkehre? Das ist so, wie wenn ich jemanden heirate und sage, so, das ist jetzt meine Partnerin, aber andere Frauen finde ich auch immer noch ganz angenehm. Also, ihr wisst, was ich meine. Ja, also wo man sagt, das ist unanständig, das gehört sich nicht mehr. Entweder gehöre ich dazu oder das ist, wenn ich einen Arbeitgeber habe und dann bin ich meinem Arbeitgeber gegenüber loyal, dann bin ich wirklich Mitarbeiter dieser Firma und mache nicht noch Klüngelgeschäfte mit der Konkurrenz. Und wer zu Jesus gehört, der sagt doch, boah, ich bin so froh, dass ich zu Jesus gehöre, dass ich Ewigkeitshoffnung habe, dass meine Sünde bezahlt ist. Ich brauche nichts mehr, ich brauche nicht mehr als das, was ich in Jesus habe. Wenn ich nebenbei noch reich bin, freue ich mich. Wenn ich nebenbei noch gesund bin, dann freue ich mich. Wenn ich nebenbei noch Freunde habe, die für mich sind, freue ich mich. Wenn ich einen Arbeitsplatz habe, dann freue ich mich. Aber wenn ich es nicht habe, verliert meine Freude an Jesus, meine Liebe zu Jesus, meine Sehnsucht für das Verlorene und auch Jesus lieb gewinnen können. Diese Sehnsucht nimmt nicht ab, nur weil ich bestimmt äußere Dinge vielleicht nicht habe, die mir sonst wichtig waren. Noch eine Frage, bist du ganz umgekehrt, die soll dazu helfen. Hast du das losgelassen, was dir vielleicht früher wichtig war? Gut versichert zu sein, genug Geld zu haben, dein Haus. Ich muss an eine Person aus meiner Gemeinde denken, die musste nach und nach erst ihren eigenen Sohn überleben, hat sie gepflegt, bis er starb, weil er an Krebs starb. Dann hat sie ihren Mann gepflegt, bis er an Krebs starb. Am Ende musste sie ihr Haus verkaufen. Jetzt hat sie nachher ihre Eigentumswohnung noch verkauft. Erst hat sie ihr Haus, ne, dann hat sie verkleinert. Und nun liegt sie im Pflegebett. Und ist die fröhlichste Person, die ich kenne. Eine Mutmacherin vor dem Herrn, die alles loslassen konnte, weil sie weiß, das Wichtigste, darauf freue ich mich jetzt schon, das Wichtigste habe ich und der Rest, der noch auf mich zukommt, wird noch größer sein. Ich möchte euch heute Morgen ermutigen, nicht entmutigen, sondern nochmal neu ausrichten. Ich glaube, dass so ein Ewigkeitssonntag in der Tat das ist, was Thomas vorhin ansprach. Lass uns davon ausrichten lassen, was ist wirklich wichtig. Wenn dein Auto kaputt geht oder du Schulden machen musst oder du doofe Sprüche dir anheuern musst von irgendeinem Menschen und jetzt gefordert bist, zu vergeben oder Gutes zu reden, obwohl du Böses hörst. Zu sagen, ja, was ist größer, was ist wichtiger als jetzt meine eigene Ehre, wo Menschen mir Unehre machen oder so, mich in Unehre bringen. Ich habe noch eine Folie. Ja, machen wir euch noch die zweite auch. Was wirst du loslassen, will ich dich zum Schluss fragen. Was wirst du loslassen? Zachäus hat sein Geld losgelassen. Was die Menschen in Jericho losgelassen haben, wissen wir, wird nicht gesagt, ob sie ihre richtige Frömmigkeit losgelassen haben. Ich musste an so eine Affenfalle denken, kennt ihr das? Es gibt in Afrika habe ich das gehört, dass man Affen dadurch fangen kann, dass sie so eine, zum Beispiel eine Kokosnuss oder sowas haben, da hüllen sie aus, dann haben sie ein kleines Loch, sodass die Affenhand, wenn die sich klein macht, da reingreifen kann und eine Banane oder Nuss oder so rausholen kann. Das Doofe ist, diese Kokosnuss ist an der anderen Seite mit einer Kette irgendwo am Baum festgebunden. Und dann greift der Affe da rein, schnappt sich die Nuss und dann hast du aber eine dicke Faust. Dann hält er die fest, die Nuss oder die Banane oder die Frucht und kommt nicht mehr raus aus dem Loch, diese Falle. Nur die Hand ist da drin, der ganze Affe wäre frei. Er müsste nur loslassen, um wieder rauszukommen. Und dann kommen die Fänger und schnappen sich den Affen. Und dieses Bild ist für mich relevant geworden, dass ich gesagt habe, ich möchte wirklich frei sein. Ich darf in Jesus frei sein. Wenn ich die Dinge dieser Welt, die Gott mir zur Verfügung stellt, dankbar annehme und mich freue, freut euch und seid für alles dankbar, was Gott euch schenkt. Und macht euch nicht davon abhängig. Dann ist euer Christsein, euer Gotteskindschaft eine echte Gotteskindschaft, weil echte Gotteskinder sind frei. Weil sie dankbar sind, was das Gott ihnen gibt. Und ich habe am Anfang gesagt, kleiner Mann, ganz groß. Seht ihr, dieser kleine Mann ist ganz groß in Gottes Augen. Und er sagt, Zachäus, deine Körpergröße ist für mich unrelevant. Dein Geld ist für mich unrelevant. Ich will, dass du ewiges Leben hast. Ewiges Leben. Das wünsche ich euch und all den Menschen, denen ihr noch begegnet, dass ihr sie ähnlich lieb haben könnt, wie Jesus Zachäus lieb hatte. Ich bete mit euch. Lieber Jesus, hab Dank für deine Freundlichkeit und Liebe zu uns. Danke, Jesus, dass du deine Herrlichkeit im Himmel losgelassen hast, verlassen hast, um für uns Menschen zu werden. Für uns Mensch zu werden, dich noch unter uns zu stellen, uns zu tragen in unserer Sünde. Du hast dich von deinen eigenen Geschöpfen bespucken und schlagen und töten lassen, zu unserem eigenen Glück. Lieber Jesus, wir wollen echte Gotteskinder sein, nicht dem Schein nach. Wir wollen uns nicht selbst betrügen. Jesus, wir wollen das loslassen, was wir vielleicht loslassen müssen, um wirklich frei zu sein in dir, um uns auf den Himmel freuen zu können, uns über die Ewigkeit zu freuen, die du uns bereitet hast. Wir wollen eine Sehnsucht bekommen für verlorene Menschen, für Menschen, die dich noch nicht kennen. Wir wollen eine Sehnsucht und eine große Liebe und Barmherzigkeit und Empathie haben für Menschen, die suchend sind und doch nicht finden, die noch an so vielen Dingen auf dieser Welt festhalten. So schenke uns deine Gnade, solchen Menschen mit Freundlichkeit, mit Liebe, mit Barmherzigkeit zu begegnen. Und löst du die Herzen derer, die suchen, dass sie dir wirklich begegnen können und dass wir hier Menschen eines Tages in unseren Reihen sehen und erleben, die sich mit uns auf den Himmel freuen, weil sie frei geworden sind in dir. Amen.